بسم الله الرحمن الرحيم. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Assalamu alaikum, meine lieben kleinen Geschwister im Islam. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum sechsten Teil der Geschichte unseres geliebten Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wisst ihr noch? Wir haben im letzten Teil der Geschichte darüber gesprochen, wie die Muslime in Mekka wegen ihres Glaubens gequält wurden und trotzdem immer mehr Menschen den Islam annahmen. Dann haben wir noch darüber gesprochen, wie eine Gruppe der Muslime nach Abessinien auswanderte und vom König Negus aufgenommen wurden. Und wir haben erzählt, wie die Mekkaner versucht haben, die Muslime aus Abessinien wieder zurückzubringen, und wie Allah subhanahu wa ta'ala ihren bösen Plan vereitelt hatte. Und nun wollen wir die Geschichte inshallah weitererzählen. Nachdem die Quraysh es nicht geschafft haben, die ausgewanderten Muslime aus Abessinien zurückzubringen, wurde ihre Wut immer größer. »Nun stört Muhammad sogar schon unsere Beziehungen zum Ausland«, riefen sie erbost. Vor allem Abu Jahl und sein Neffe Umar waren besonders aufgebracht und verfolgten die Muslime nun noch verbissener. Umar war ein starker, kraftvoller Mann. In seinen Augen trug Muhammad die Schuld daran, dass ganz Mekka in Unruhe und Aufruhr lebte. Aber seine Wut auf die Muslime wurde noch größer, als er erfuhr, dass eine seiner Dienerinnen Muslimin geworden war. Er schlug sie dafür, aber sie ließ nicht von ihrem Glauben ab. Nun war Umar richtig geladen. Voller Zorn nahm er sein Schwert und machte sich auf, um Muhammad zu töten. Als er ein Stück gegangen war, traf er auf Nuaym. Dieser fragte ihn, »O Umar, wohin willst du?« »Ich bin auf dem Weg, um Muhammad zu töten, damit diese Unruhe endlich ein Ende hat«, antwortete Umar. »Wäre es nicht besser, du kümmerst dich erstmal um deine eigene Familie?«, fragte Nuaym. »Wie meinst du das?«, fragte Umar nun noch zorniger. »Na ja«, sagte Nuaym, »schließlich haben deine eigene Schwester und ihr Mann den Islam auch schon längst angenommen.« Umar schäumte vor Wut. »Wie konnten sie es wagen, Muhammad zu folgen?«, dachte er sich. Auf der Stelle änderte er seine Richtung und ging zum Haus seiner Schwester Fatima. Dort angekommen, klopfte er an die Tür. Seine Schwester Fatima und ihr Mann waren gerade dabei, aus dem Koran vorzulesen. Als Fatima die Stimme ihres Bruders Umar hörte, erschrak sie. Schnell versteckte sie die Koranblätter, als Umar auch schon zur Tür hereinkam. »Was habt ihr da gerade gelesen?«, schrie Umar sie an.
»Gar nichts«, antwortete seine Schwester unsicher.
»Lüge mich nicht an! Ich habe euch doch gehört und ich weiß, dass ihr Muhammads Glauben angenommen habt.« Voller Zorn packte Umar den Mann seiner Schwester, und als seine Schwester ihm zur Hilfe eilen wollte, schlug er sie so heftig, dass sie sogar blutete. Doch beide ließen sich nicht einschüchtern und schrien ihn selbstbewusst an. »Ja, wir sind Muslime! Egal, was du mit uns machst.« Für einen Moment stand Umar still da und betrachtete seine Schwester. Als er sah, wie sehr er sie verletzt hatte, begann er sich zu schämen. Was hat meine Schwester wohl auf die Idee gebracht, sich Muhammad anzuschließen? Vielleicht hatte es mit diesem Koran zu tun, dachte er. Dann sprach er zu seiner Schwester, »Lass mich den Koran lesen.« Fatima zögerte zuerst, doch dann gab sie ihm die Blätter, in denen sie vorhin selbst noch gelesen hatte. Umar begann zu lesen, und sogleich veränderte sich sein Gesichtsausdruck. Nach und nach vergingen Wut und Zorn, während er die wunderbaren Worte des allmächtigen Gottes las. »Was sind dies nur für schöne Worte?«, dachte er sich und war ganz vertieft in seine Lektüre. Als er die Blätter zu Ende gelesen hatte, blickte er seine Schwester und ihren Mann an und sagte,
Wie wunderbar und edel sind diese Worte.
Sie sprachen, wir hoffen, dass Allah dich recht geleitet hat. Denn der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hat erst kürzlich ein Bittgebet deswegen gesprochen, indem er sagte, O Allah, stärke den Islam durch Abul Hakam oder durch Umar.
Umar stand auf und nahm sein Schwert. Dann ging er zu einem Haus am Hügel Safa, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit einigen Gefährten zusammensaß. Als Umar klopfte, wurde ihm geöffnet und sogleich ging der Prophet auf ihn zu und sprach, O Sohn des Khattab, warum bist du gekommen?
Umar sah ihn an und antwortete, O Gesandter Allahs, ich bin gekommen, um mich zu ergeben und den Islam anzunehmen.
Die Gefährten, die auch anwesend waren, trauten ihren Ohren kaum. Eine so wichtige Persönlichkeit Makkas, welche die Muslime so unbarmherzig bekämpft hatte, nimmt den Islam an? Sie konnten ihre Freude darüber nicht mehr zurückhalten und begannen laut zu rufen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah ist größer, Allah ist größer. Und sie hörten nicht mit ihrem Ruf auf, bis ganz Makka sie gehört und erfahren hatte, was passiert war.
Umar ibn al-Khattab hatte den falschen Göttern den Rücken gekehrt und betete nur noch zu Allah, dem einen und einzigen wahren Gott.
Welch große Bereicherung er für die Muslime darstellte. Sie hörten nun auf, sich wegen ihres Glaubens zu verstecken und bekamen mehr Selbstbewusstsein. Denn Umar war so stark und hatte eine so hohe Stellung unter den Mekkanern, dass er die Feinde des Islam einschüchtern konnte. Sie hielten sich nun mit ihren Verfolgungen ein wenig zurück, denn niemand wollte riskieren, es mit Umar zu tun zu bekommen.
Umar selbst hielt seinen Islam keine Sekunde lang geheim. Im Gegenteil, er rieb es den Mekkanern bei jeder Gelegenheit unter die Nase. Er überlegte, wer wohl der größte Feind der Muslime war, und seine Wahl fiel auf seinen eigenen Onkel Abu Jahl. Also ging er direkt zu seinem Haus und sagte ihm ins Gesicht, dass er den Islam angenommen hatte.
Abu Jahl schlug ihm die Tür vor der Nase zu und verfluchte ihn wütend. Das Selbstbewusstsein der Muslime stieg sogar so weit, dass sie begleitet von Hamza und Umar gemeinsam zur Kaaba gingen, um dort alle zusammen hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu beten.
Umars Annahme des Islams war für die Quraysh ein großer Schock.
Hilflos mussten sie mit ansehen, wie sich der Islam immer weiter ausbreitete.
Die Führer der Quraysh kamen deshalb zusammen, um zu beraten, was man nun unternehmen könne.
Der elende Abu Jahl hatte bereits schon einen neuen, teuflischen Plan geschmiedet, um die Muslime zu bekämpfen. Und diesen Plan trug er den anderen nun vor.
Wie wäre es, wenn wir einen Boykott gegen die Muslime und gegen alle, die sie unterstützten, ausrufen?
Ein Boykott? Riefen die anderen erstaunt. Was meinst du denn damit?
Ganz einfach, sagte Abu Jahl. Wir verbieten es allen Mekkanern, dass sie mit den Muslimen Handel treiben. Sie dürfen ihnen keine Waren mehr abkaufen und ihnen auch nichts verkaufen. Ferner darf niemand aus ihren Sippschaften mehr geheiratet werden. Wir werden sie aus unserer Gemeinschaft vollkommen ausschließen. Der Boykott richtet sich gegen die gesamte Sippe Hashims und Abdul Muttalibs. Sie leben ohnehin in der Schlucht an der Grenze Makkas, und von nun an sollen sie sich dem Zentrum der Stadt nicht mehr nähern.
Als sich alle auf diesen üblen Plan geeinigt hatten, schrieben sie die Bedingungen auf ein Blatt Papier und hingen es in der Kaaba auf, damit es jeder lesen konnte und Bescheid wusste.
Da sich beinahe alle Mekkaner einig waren, konnte nun auch der Einfluss von Hamza und Umar den Muslimen nicht mehr viel helfen. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, erlaubte den Muslimen nicht, sich mit Gewalt zu verteidigen, denn Allah subhanahu wa ta'ala hatte ihnen geboten, alles geduldig zu ertragen und sich nicht mit Gewalt zu wehren.
So lebten die Muslime fortan in der Schlucht, abgeschnitten vom Geschehen in der Stadt.
Auch die Nichtmuslime von der Sippe Haschims und Abdul Muttalibs schlossen sich ihnen an, denn der Zusammenhalt des Stammes war ihnen sehr wichtig. Es begann eine sehr schwierige Zeit, denn die Muslime hatten nun keine Möglichkeit mehr, etwas zu essen zu bekommen. Aber es gab unter den Makkanern auch welche, die gerecht waren und das Unrecht verabscheuten, welches man den Muslimen antat. Einer von ihnen hieß Hisham, und er ging oft des Nachts mit seinem Kamel zum Eingang der Schlucht. Vorher belud er das Kamel mit Essen und Kleidung. Wenn er dann bei der Schlucht ankam, gab er seinem Kamel einen Klaps, damit es in die Schlucht zu den Muslimen laufe, um ihnen das Essen und die Kleidung zu bringen. Der elende Abu Jahl aber kontrollierte sogar persönlich, ob der Boykott gegen die Muslime auch eingehalten wurde. Als eines Tages der Neffe Khadijas zusammen mit seinem Diener einen Sack Mehl zur Schlucht trug, ertappte sie Abu Jahl auf ihrem Weg und warf ihnen vor, dass sie die Feinde unterstützten. Da kam Abul Bakhtari vorbei und begann mit Abu Jahl zu schimpfen. »Schämst du dich denn eigentlich nicht? Willst du die Menschen verhungern lassen, nur weil sie eine andere Religion haben als du?« Obwohl Abul Bakhtari und auch Hisham keine Muslime waren, konnten sie das Unrecht nicht ertragen, was man den Muslimen antat. Es sprach sich bereits in ganz Arabien herum, was in Mekka passierte, und sie schämten sich dafür. Deswegen beschlossen sie, etwas dagegen zu unternehmen. Als erstes ging Hisham zu einem anderen Mann namens Suher. Als er bei ihm ankam, sagte er, »O Suher, wie kannst du in Ruhe schlafen, essen und trinken, wenn deine eigenen Verwandten so ungerecht behandelt werden und leiden müssen? Was kann ich denn schon als einzelne Person dagegen tun?« fragte er zurück. »Wenn mir jemand helfen würde, dann würde ich mich dafür einsetzen, dass dieser ungerechte Boykott endlich ein Ende findet.« Da sagte Hisham zu ihm, »Dann lass uns gemeinsam einen dritten Verbündeten finden, denn ich werde dir helfen, den Boykott aufzuheben.« Voller Tatendrang gingen sie dann zu Mut'im und fragten auch ihn, wie er denn dabei zusehen kann, dass zwei ihrer verwandten Sippen zugrunde gehen. Auch Mut'im antwortete, »Was kann ich alleine schon dagegen tun?« Da weihten sie ihn in ihren Plan ein und war nun schon zu dritt. Sie gewannen noch zwei Männer dazu und verabredeten sich für die kommende Nacht in Hajun, am Rande von Mekka. Dort verabredeten sie sich, nicht eher zu ruhen, bis sie das Ende des Boykotts gegen die Muslime erreichen würden. Am nächsten Morgen ging Suher, welcher der Sprecher der Gruppe war, zur Kaaba, wo sich die Quraisch für gewöhnlich versammelten. Siebenmal umschritt er das Haus Allahs und ging dann auf die Häupter der Quraisch zu. Dann sprach er, »O ihr Leute Makkas, wie lange sollen wir noch dabei zusehen, wie unsere Verwandten von der Sippe der Haschim im Elend leben und hungern? Wie könnt ihr dies verantworten und euch dabei des Lebens erfreuen? Bei Allah, wir werden nicht wieder gehen, bevor diese ungerechte Urkunde aus der Kaaba entfernt und zerrissen wurde.« Da stand Abu Jahl auf und schrie ihn an, »Du Lügner! Niemals wird sie zerrissen werden!« Nun kamen die anderen der fünf Männer, welche sich in der Nacht verabredet hatten, und griffen in den Streit ein. Samara antwortete als erstes auf Abu Jahl und sagte, »Vielmehr bist du ein Lügner, denn wir waren niemals mit diesem Boykott einverstanden.« Abul Bakhtari unterstützte ihn noch und sagte, »Ja, wir waren tatsächlich nicht damit einverstanden.« Nun schaltete sich auch noch Mut'im ein und sagte, »Die beiden sprechen die Wahrheit. Niemals wären wir einverstanden mit einer derart schändlichen Angelegenheit. Bei Allah, wir sind unschuldig an dieser Urkunde und ihrem üblen Inhalt.« Abu Jahl sprühte vor Wut und schrie, »Ihr habt euch wohl des Nachts gemeinsam gegen mich verschworen, was?« Zur gleichen Zeit kam der Engel Jibril zu Muhammad und teilte ihm mit, dass die Boykotturkunde an der Kaaba bereits von Würmern zerfressen wurde. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählte daraufhin seinem Onkel Abu Talib, was der Engel ihm mitgeteilt hatte, und schickte ihn mit dieser Nachricht zur Kaaba. Als Abu Talib dort ankam, waren die Männer noch immer miteinander am Streiten. Da erhob Abu Talib seine Stimme und unterbrach ihren Streit.
»Männer, die Urkunde, über die ihr streitet, existiert bereits nicht mehr, denn sie wurde von Würmern zerfressen. Nur die Worte Bismillah sind noch zu lesen. So hat es mir mein Neffe Muhammad vor wenigen Minuten gesagt. Schaut also nach, ob er recht hat.«
Die Männer schauten sich fragend an. Als erstes fasste sich Mut'im und betrat die Kaaba, um nachzuschauen. Wenig später kam er mit dem zerfressenen Blatt in der Hand wieder heraus und zeigte es den verblüfften Menschen, die es staunend betrachteten. Als sie näher traten, konnten sie erkennen, dass tatsächlich nur die Worte Bismillah noch zu lesen waren. Wieder einmal versetzte Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, seine Feinde in Erstaunen. Aber trotzdem weigerten sich diese hartnäckig anzuerkennen, dass er von Allah zu ihnen als Prophet geschickt wurde. Wie viele Wunder musste Allah noch passieren lassen, damit sie endlich an seinen Propheten glaubten? Der Boykott gegen die Muslime, welcher 3 Jahre dauerte, hatte nun endlich ein Ende gefunden, und die Muslime kehrten in ihre Häuser zurück. Die Führer der Stadt merkten nun, dass all ihre Listen sie nicht weiterbrachten. Egal wie sie versuchten, gegen Muhammad vorzugehen, sie erreichten einfach nichts. Im Gegenteil, überall verbreitete sich der Islam und immer mehr Menschen schlossen sich ihm an. Aus ganz Arabien kamen die Menschen, um den neuen Propheten Allahs zu sehen, und Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, nahm sich für jeden von ihnen Zeit. Für eine Weile sah es so aus, als würde sich die Lage für die Muslime verbessern. Die gute Stimmung blieb aber nicht lange erhalten, denn kurz darauf wurde Abu Talib krank und es sah aus, als würde er sterben. Wer würde die Quraysh davon abhalten, den Propheten zu töten, wenn Abu Talib nicht mehr am Leben war? Doch es kam noch schlimmer, denn kurz darauf starb Khadija, die geliebte Ehefrau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Dies war ein schwerer Schicksalsschlag für den Propheten, denn Khadija war ihm eine wichtige Stütze gewesen. Sie hatte ihm stets treu zur Seite gestanden und ihn gegen alle Feinde verteidigt. Wieder einmal musste der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, von einem geliebten Menschen Abschied nehmen. Doch damit war es noch nicht genug, denn auch Abu Talib, der ihn viele Jahre unterstützt hatte, erlag nun seiner Krankheit und starb. Am meisten aber machte es den Propheten traurig, dass Abu Talib sich bis zuletzt weigerte, den Islam anzunehmen. Nun begann eine sehr schwere Zeit für den Propheten, denn nachdem Abu Talib gestorben war, hielten sich die Quraysh ihm gegenüber gar nicht mehr zurück. Sie kränkten und beleidigten ihn nun völlig ungehemmt. Und nicht nur das. Nach dem Tode seiner geliebten Ehefrau Khadija trug er die Verantwortung für seine Gemeinde und seine Familie nun ganz alleine. Zusätzlich trug er noch die Verantwortung für die Verkündung der Botschaft Allahs. All dies lastete schwer auf ihm, doch der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ertrug alles geduldig, aus Liebe zu Allah, seinem Herrn. Nachdem die Trauerzeit vorüber war, überzeugte man den Propheten davon, dass es besser für ihn wäre, wieder zu heiraten. Der Gedanke daran fiel ihm wohl nicht leicht. Zu sehr hatte er an seiner geliebten Ehefrau Khadija gehangen und vermisste sie immer noch sehr. Trotzdem wusste er aber, dass er auf die Unterstützung einer Frau angewiesen war. Er konnte sich ja nicht ewig um alles alleine kümmern. In Makka lebte eine Frau namens Sauda. Sie gehörte zu den ersten Muslimen und musste wegen ihres Glaubens viel erleiden. Zusammen mit ihrem Mann wanderte sie nach Abessinien aus und kehrte später mit ihm nach Makka zurück, wo ihr Mann eines Tages verstarb. Sauda war also eine Witwe und nicht mehr so jung. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, mochte sie wegen ihres starken Glaubens
und ihres edlen Charakters. Er schickte eine Vermittlerin zu ihr und bat um ihre Hand. Sauda freute sich sehr, musste aber zunächst ihren Vater fragen, ob er der Heirat zustimmen würde. Sie fürchtete, er könnte den Propheten ablehnen, denn ihr Vater war ein Götzendiener. Doch dieser hatte nichts gegen die Heirat einzuwenden, und so verheiratete er seine Tochter Sauda mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Die beiden mochten sich sehr gerne und hatten viel Freude aneinander. Sauda war bescheiden, freundlich und gütig, und sie konnte den Propheten zum Lachen bringen. Sie war sehr glücklich, einen so wunderbaren Ehemann zu haben, und führte seinen Haushalt vorbildlich. Zum ersten Mal seit längerer Zeit gab es wieder Fröhlichkeit in seinem Leben, und die Trauer der letzten Monate war nun endlich vorüber. Nun, da er seinen Haushalt nicht mehr alleine führen musste, hatte er wieder mehr Zeit, um die Menschen zu Allah, seinem Herrn, zu rufen. Doch die Prüfungen und Schwierigkeiten sollten auch weiterhin zu seinen Begleitern gehören. Nun, meine lieben kleinen Geschwister, hat euch auch dieser Teil der Geschichte gefallen? Ja? Das freut mich. Alhamdulillah. Inshallah werdet ihr auf der nächsten CD erfahren, wie die Geschichte unseres geliebten Propheten sallallahu alaihi wasallam weitergeht. Es warten noch viele spannende Abenteuer auf euch, welche ich euch gerne erzählen möchte. Aber bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Liebe und Gute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch behüten und segnen. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.